Wenn Sie die Presse gerne hören, aber bisher noch nicht gelesen haben, dann können Sie von 21.11. bis 7.12. ein Presseabo um den halben Preis abschließen. Digital, gedruckt oder in Kombi, je nachdem, wo und wie Sie Ihre Zeitung am liebsten lesen. Alle Infos dazu gibt's unter abo.diepresse.com. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Die Presse.
Die Wirtschaftskammer steckt in einer Krise. Aber ob der Rücktritt von Harald Mara vergangene Woche daran so schnell etwas ändern kann, bezweifeln wir. Uns in der Presse hat die Geschichte, sagen wir mal, sehr beschäftigt. Deshalb wollen wir die Ereignisse der vergangenen Tage nachbesprechen, im Extrazimmer sozusagen. Dazu habe ich mir drei Kollegen eingeladen, die sich da wirklich auskennen. Gerhard Hofer ist stellvertretender Chefredakteur und jener Mann, der die Sache mit der Gehaltssteigerung für WKO-Mitarbeiter Anfang November überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Julia Wenzel ist Redakteurin in der Innenpolitik, unerschrocken, gut vernetzt. Daher weiß sie auch, was in den Parteibüros der ÖVP gerade zur Krauserkammer gesprochen wird. Jakob Zirm ist Wirtschaftschef der Presse und ihn bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Er hat Harald Mara noch Anfang Oktober unter anderem zum fetten Start interviewt, als noch alles in Ordnung war. Ja, und mein Name ist Anna Wallner. Ich habe lange nicht geglaubt, dass Harald Mara wirklich zurücktreten wird. Ich bin Head of New Media und stelle hier die Fragen. Ja, schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass wir vier jetzt diskutieren dürfen und können über ein Thema, das die letzten 14 Tage das Land ziemlich bewegt hat, aus einer eigentlich harmlosen Entscheidung einer zwar bedeutenden Interessensvertretung, aber doch Interessensvertretung, nämlich die Gehälter der Mitarbeitenden deutlich über der Inflationsrate zu erhöhen, ist in einer ziemlich schnellen Geschwindigkeit eine Affäre geworden und am Ende ist Harald Mara zurückgetreten. Wir wissen alle, worum es geht. Wir wollen das jetzt nachbesprechen, weil wir als Presse nämlich in diesen 14 Tagen sehr weit vorne an Recherchefront waren. Das hat mit euch zu tun, aber natürlich auch mit einigen anderen Kolleginnen und Kollegen, für die ihr heute stellvertretend da seid. Gerhard, mit dir möchte ich beginnen. Es war der 3. November 2025, wo die Presse getitelt hat, 4,2% Lohnerhöhung für Mitarbeiter der Wirtschaftskammer. Das war deine Geschichte. Und in dem Text hast du eigentlich ein Gerücht bestätigt, das schon ein bisschen durch die Stadt, durch das Land gegangen ist, in den Unternehmerkreisen. Wieso hast du es dann eigentlich an dem Montag aufgegriffen und geschrieben, diese Gehaltserhöhung?
Das war eigentlich fast ein bisschen leichtsinnig von mir, weil ich habe am 4 Tage vorher davon gehört. Eigentlich war es ein Beifang. Ich habe mich mit jemandem getroffen, der mir eigentlich was ganz anderes erzählen wollte. Wir haben ein ganz anderes Thema eigentlich besprochen. Und in einem Nebensatz fällt eben, angeblich hat sich die Wirtschaftskammer selber eine Lohnerhöhung von über 4% genehmigt. Genaues war da nicht Ding. Und für mich war das aber keine einfache Geschichte. In dem Moment habe ich gewusst, wenn das stimmt, ja, dann ist das schon ein Hammer. Und bin eigentlich dann am Freitag, habe ich dann bei der Wirtschaftskammer angerufen und habe gebeten, wie das so ist, ob ich mich da verhört habe oder möglicherweise, ob das stimmt. Und dort habe ich dann auch die Bestätigung für diese Geschichte bekommen.
Und das war insofern auch interessant, weil erst am Anfang dieses Monats, nämlich im Oktober, der Jakob Zirm dort war, nämlich also bei Harald Mara, und der hat in dem Interview mit dir unter anderem auch wieder betont, wie sehr sich eigentlich alle momentan in Lohnerhöhungszurückhaltung üben sollten. Was hast du dir gedacht, dass du die Klappe von Gerhard
gelesen? Das war natürlich das, was sich die meisten gedacht haben, die natürlich auch die Interviews damals gelesen haben. Er hat ja bei uns gegeben, aber auch bei anderen Medien. Und damals war ja, ich habe getitelt, damals der Staat ist zu fett. Und das war eine Aussage von ihm und er hat eben gesagt, wir haben viel zu hohe Lohnstückkosten, wir müssen jetzt uns eben in Zurückhaltung üben und das ist auch richtig und wichtig so. Und dann ist halt ein bisschen so sofort dieses Bild, naja, Wasser predigen und Wein trinken gekommen. Mhm. Und so war es halt
dann auch. Mhm. Aber trotzdem hat es dann noch ein bisschen gedauert. Also ich hatte das Gefühl, vielleicht war es der Herbstferien, Dämmerschlaf, der noch ein bisschen. Aber an dem Montag ist das so ein bisschen gesickert, aber die große Aufregung war noch nicht.
Ich habe ja auch gewusst, wie gesagt, das war ja schon Ende Oktober, habe ich die Geschichte gewusst und ich habe dann gedacht, dann ist aller Heiligen, aller Seelen, die Leute haben keinen Kopf für irgendwie so eine Geschichte. Und ich habe sie bewusst auf Montagabend, also am Montag früh, 6 Uhr früh, getimt und dann haben wir sie online gestellt. Ja, dann war der Montag relativ ruhig eigentlich. Also, dass das dann ein Thema ist, was wir heute noch quasi mit uns mitnehmen, das hätte ich mir damals nicht gedacht.
Aber wann habt ihr dann alle drei gemerkt, da bewegt sich was? In der Woche ging es ja dann eigentlich Schlag auf Schlag mit Meldungen dazu. Man hat gemerkt, die Aufregung in der Unternehmerschaft ist doch größer als gedacht. Es gab Unternehmer, die schon aufgerufen haben zu Petitionen und anderen Dingen. Aber ich glaube, Harald Marer hat zu dem Zeitpunkt noch geglaubt, der kann das alles einfangen, oder?
Genau. Also es war ja dann sozusagen, Montag, Dienstag haben dann andere Medien das übernommen, da ist es dann mehr halt sozusagen größer worden und am Mittwoch hat er dann reagiert. Da war dann sozusagen das berühmte Machtwort, wo er dann quasi vor die Medien getreten ist oder wie das und halt gesagt hat, das war im Rahmen des Minister oder rund um Ministerrat ist das gewesen, dass quasi war nicht mehr die Diskussion, hat einen Anruf von Stocker bekommen oder nicht. Das war dann eher so die Diskussion. Er hat gesagt, 2,1%, das ist halbiert und danke, die Sache ist gegessen. Sozusagen alle haben gesagt, okay, man sieht, sie haben es verstanden. Sie haben jetzt sozusagen.
Und ich habe auch noch einen wohlwollenden Kommentar geschrieben, so quasi Einsicht besser spät als nie, weil wir halt relativ schnell auch wieder reagiert haben, habe mich dann selber über mich geärgert, weil es sich dann herausgestellt hat, dass es nicht ganz so eine Einsicht war, wie sie vorher dargestellt hat.
Der Moment war dann sicher spätestens das, wo dann die innenpolitische Zugkraft quasi bei uns im Innenpolitikressort entstanden ist, weil eben mit diesem Machtwortsaga sich dann halt auch die Gegenseite eingeschalten hat. Es war dann die große Diskussion, inwiefern war jetzt der Bundeskanzler da auch involviert oder hat sich der da gemeldet, auch beim Herrn Marer. Und spätestens dann war es auch eine auf jeden Fall innenpolitische
Geschichte. Ja, aber jetzt sag uns mal, hat sich der Kanzler gemeldet?
Also wie die Presse berichtete, es gibt eben die zwei Versionen. Also Harald Marer hat dann behauptet oder eben betont, dass er sich da durchgesetzt hätte und er hat jetzt quasi das zurückgenommen und eben den Schaden begrenzt. Und dann hat sich aber eben auch wieder, auch durch eine Pressegeschichte eben herausgestellt von Janine Hirländer, dass es eigentlich eine Trickserei war. Also das Ganze, die Kommunikation dazu war einfach nicht wirklich richtig oder nicht wirklich der Wahrheit entsprechend.
Sie war irreführend.
War irreführend, genau. Und das ist für mich auch eigentlich der springende Punkt, warum man sich da jetzt auch nicht mehr dann retten konnte. Weil spätestens dann war das auch innerhalb der ÖVP so ein Aufreger und so ein Schockmoment, dass er sich da so quasi hinauslehnt und das aber einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und dann gab es ja auch eben die Reaktion dann von ihm, dass er auch zu uns kommt, zum Klaus Mittelfeld und
wollte ich gerade sagen, das darf man nicht vergessen. Ich finde, das war ein sehr wichtiger Moment. Harald Marer hat sich dann zuerst bei uns und wenige Stunden später oder am nächsten Tag im Ö1 Mittagsjournal entschuldigt.
Das war ja schon nicht nur uns, aber ja.
Unser Interview, wenn ich so richtig informiert bin, war das erste, wo auch der Titel gewesen war, es tut mir leid, ich habe Fehler gemacht.
Genau.
Und meine Frage ist, was ist dann, also das war ja ein Versuch zu sagen, gut, okay, ich höre, da gibt's Kritik, ich bin jetzt nicht total, ich gehe jetzt nicht, mache nicht total Vogelstrauß-Politik, aber offenbar ist das nicht wahnsinnig gut oder war das nicht
genug? Ich glaube, da war das Kind schon im Brunnen.
Genau, weil was ist dann zu spät. Wochenende passiert.
Ich glaube, dieses Trickserei oder Tricky Harry, wie der Oliver Pink geschrieben hat, das war für viele auch Unternehmer so dieses, so sind sie halt. Sie sind nicht transparent. Sie drehen sich da und deichseln sich da was zusammen. Also das hat richtig wehgetan, weil hier sehr viele Vorurteile und tatsächliche Vorfälle, die eben passiert sind, bestätigt worden sind. Also da war dann, glaube ich, schon relativ klar, dass das jetzt
wieder... Ich glaube, die Reaktion von ihm selbst, dass er sagt, er hat sich das wieder durchgesetzt, was einfach witzig ist, wenn der da seit Monaten das verhandelt oder die Formel gibt. Also das muss der Chef ja wissen, was
da einer übernimmt Verantwortung
also wirklich. Und vor allem, was auch in diesen Tagen ja dann passiert ist, ich meine, ob es jetzt am Mittwochabend schon war oder am Donnerstag auch, dass die Funktionärsentschädigungen ja auch angehoben worden sind auf bis zu 60%. Ja. Das ist ja auch in diesen Tagen dann publik geworden. Das heißt, das ist dann wie so oft, wenn halt so eine Lawine im Laufen ist, so ein Schneeball zu einer Lawine wird, plötzlich gibt es auch zusätzliche Bälle, die da sind. Und das war dann so, was dann noch einmal dem die Krone aufgesetzt hat. Weil die 4,2% waren schon heftig. Mhm. Aber die 60
einen Mitarbeiter hätte man das vielleicht sogar durchaus gegönnt. Aber wenn sich dann die Landespräsidenten um 60%
und er selber halt auch nicht ganz so viel, aber trotzdem auch eine deutliche Erhöhung. Das hat es auch immer Erklärungen gegeben. Die haben gesagt, eine Systemumstellung. Früher hat es Zulagen gegeben, die keiner gewusst hat. Und jetzt machen wir es transparenter. Aber unterm Strich ist halt geblieben 60% mitten in einer Krise, wo wir quasi eine Rekordpleite ja wahrscheinlich haben.
Und trotzdem hat es dann noch ein bisschen gedauert. Wir haben, glaube ich, alle gewartet eigentlich von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag, bis dann der Moment eingetreten ist, wo klar war, Harald Mara tritt zurück. Jakob, da hast dann vor allem du die Geschichte begleitet und ja auch darauf gewartet, was ich jetzt tue.
Genau, aber da waren ja noch ein paar Tage dazwischen. Also waren dann dazwischen noch einmal, da hatten wir dann noch den Rücktritt als ÖMB-Präsident am Anfang der zweiten Woche. Also es sind jetzt einen heißen Sonntag. Es gab jetzt den heißen Sonntag, wo dann es eine, da gibt es auch unterschiedliche, ob es jetzt wirklich eine Abstimmung gegeben hat oder ob es das gar keine wirkliche Abstimmung war. Wie dem auch sei, jedenfalls, dann ist er als noch einmal versucht, das einzufangen. Das man hat gesehen, er hat alle paar Tage versucht, was einzufangen, ist dann als ÖMB-Präsident zurückgetreten am Montag der zweiten Woche. Das hat dann aber auch nach wie vor nicht ganz gefruchtet und dann warst eigentlich du mit deiner Geschichte, du hast das dann eigentlich als Erste quasi über Nase, dass da immer noch was
war so
im
ähnlich
Busch
wie beim Gerhard tatsächlich, das war dann der Dienstag. Die Grundidee war eigentlich, die NEOS haben an dem Tag oder die UNOS haben an dem Tag eine PK gemacht oder angekündigt, wo sie eben Forderungen stellen, Reformvorschläge für die WKO, jetzt unabhängig davon, was mit Harald Mara passiert. Und habe dann einfach aufgrund dieser Geschichte mir gedacht, naja, fragen wir mal in der ÖVP nach, wie stehen denn die jetzt eigentlich zu dem Ganzen? Und da ist mir auch durch Zufall, also wir haben eigentlich irgendwas ganz was anderem telefoniert, auch in Kontakt halt eben aus einem Bundesland oder aus einem wichtigen Bundesland, ist mir dann zu Ohren gekommen, wie heftig die Kritik an Harald Mara ist und wie tief das geht. Und dass eben nach diesem ganzen Wochenende da offensichtlich überhaupt keine Ruhe eingekehrt ist, sondern eher im Gegenteil.
Das war natürlich kein Zufall, sondern die Leute
wir haben eigentlich was anderes geredet, aber natürlich wollten die das dann auch deponieren, eh klar. Und so ist es dann entstanden, dass bei uns eigentlich am Dienstag dann schon online und auch am Mittwoch schon in der Zeitung war quasi, das geht sich nicht mehr aus für Harald Mara in den Ländern. Und ja, kann man sagen, Selbstlob, die Presse wird da sicher auch eine Rolle gespielt haben, warum dann auch am Mittwoch quasi das im Endeffekt dann der wirkliche finale Todesstoß aus Niederösterreich
kam. Du hast mit Leitner, mit Stelzer.
Stelzer Team sich dann geäußert.
Jene Kräfte ans Werk gegangen, die Mara nicht mehr überzeugen kann.
Und da ist es dann ja wirklich, und das war wirklich, dann haben wir dann so zweiten Artikel gemacht und das war halt wirklich spannend, weil da ist wirklich so im Minutentakt hat man, sind wirklich plötzlich die Landeskammerpräsidentin dort, dann habe ich auch recherchiert, dann
ist die
plötzlich
Adlerrunde
und dann halt auch Kontakte und dann auch auf der Bundesebene immer mehr plötzlich und dann war auch plötzlich, wir haben dann den Titel zuerst von Druck wird größer zu steht vor Rücktritt, weil sich das einfach innerhalb von 2-3 Stunden herauskristallisiert hat.
Ja. Oliver Pink hat dann im Nachgang dieser 2-3 sehr spannenden Tage geschrieben, das ist auch eine turbulente Zeit für die ÖVP gewesen und man konnte hier eigentlich auf offener Bühne auch ein Spiel ÖVP gegen ÖVP beobachten. Mhm, wer hat sich denn da jetzt letztlich am Ende durchgesetzt, Gerhard?
Die ÖVP.
Ja, aber welcher Flügel?
Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, die wissen das wissen wir alle noch nicht. Also in Wirklichkeit ist natürlich etwas passiert, nämlich hier ist nicht nur eine Geschichte der Wirtschaftskammer abgehandelt worden, sondern hier ist die Person Harald Mara unter die Lupe gekommen. Und Harald Mara hatte sich natürlich in den vergangenen Monaten und Jahren eigentlich nicht nur Freunde in den eigenen Reihen gemacht. Und wenn er dann noch regelmäßig, wie Jakob ausrichtet, der Staat ist zu fett und die Länder krachen wie die Kaisersemmeln und solche Sager, dann kommt das halt in St. Pölten und Linz und Umgebung nicht so gut an. Mhm. Und wenn es dann natürlich irgendwann die Chance zu einem Revanche-Fall gibt, dann wird die wahrscheinlich auch genutzt.
Aber trotzdem ist ja gerade die Figur Mara so spannend, weil ich meine, der war doch jemand, auf den man in der ÖVP über Jahre oder wenn nicht sogar Jahrzehnte gehört hat, der unter Reinhold Mitterlehner gedient hat, unter Sebastian Kurz gedient hat, der durch Sebastian Kurz auch dort gelandet ist, wo er dann war.
Also wenn wir hier in der Redaktion die drei mächtigsten ÖVP-Politiker nennen hätten müssen, wäre Harald Mara dabei gewesen.
Ja, auch federführend bei der Koalitionsverhandlung heuer im vergangenen Winter, nicht?
Ich würde es ehrlich gesagt auch so sehen, aber ich glaube, es ist, wie du sagst, es ist eine persönliche Abhandlung gewesen, weil wir haben einen ähnlichen Fall mit August Wöginger im Moment, der auch extrem unter Druck gestanden ist. Und ich würde auch sagen, ich würde es eigentlich nur extremer formulieren. Also es ist nicht nur eine Abneigung, sondern da haben wirklich wichtige Menschen in der Partei mittlerweile einen richtigen Zorn, einen Grant auf diese Überheblichkeit oder auf diese eben, also Zitat war zu mir, man geht reihenweise in Medien und watscht die eigenen Leute ab und ist dann aber eben nicht in der Lage, dass man bei sich selbst quasi dasselbe Maß ansetzt. das ist einfach das, was ihn, glaube ich, zu Fall gebracht hat, weil bei August Wöginger, wie gesagt, sind auch schwere Vorwürfe im Raum, oder der hat jetzt sogar eben vielleicht noch eine weitere juristische Nachspiele zu befürchten.
Aber da ist niemand ausgeritten.
Das nicht, hat einmal die FPÖ wirklich ausgeritten. Genau. Also, ja.
Wäre deutlich, aber das ist schon, ich glaube schon, es stimmt alles natürlich, hängt ganz viel mit der Person zusammen. Der August Wöginger ist sehr beliebt in der Partei, muss man sagen, und das spielt sehr viel, es sind ja auch alles Menschen, muss man sagen. Aber ich glaube schon, dass der Harald Mara natürlich schon ein bisschen eine, er war quasi weder bei den beiden Macht, wir haben zwei Machtzirkel sozusagen. Das eine ist die ÖVP Niederösterreich und wir haben den ÖRB und er ist bei weder noch. Er ist Wiener und er ist vom Wirtschaftsbund. Und das ist beides sozusagen, er ist bei beiden schon immer ein bisschen an der Seite gestanden. Er war zwar schon mächtig, weil er sich reingebracht hat und heuer im Frühjahr, das war auch sehr stark bei der Regierungsbeteiligung, aber an sich ist ja der Wirtschaftsbund schon, mir hat ein Kontakt gesagt, der Schwächste, so schwach war der Wirtschaftsbund seit Jahrzehnten nicht, wie er derzeit ist. Also innerhalb der Parteilogik, das ist halt immer so müßig von außen über Partei zu sprechen, aber da sehen wir schon, der ÖRB dominiert das ganz massiv derzeit und auch die Landesorganisationen, vor allem und in Österreich.
Das heißt, über den Bauernbund redet in dieser Diskussion überhaupt niemand, weil dort funktioniert es. Die Bauern stehen wie ein Mann hinter ihrem Bauernbund, wissend, Der hilft uns, der bringt uns die Förderungen, der schaut, dass wir nicht zu kurz kommen. Da gibt es null Diskussionen. Mhm. Also da merkt man schon auch den Unterschied. Mhm. Bei der Arbeiterkammer so hin und her, bei der Wirtschaftskammer entlädt sich dann schon sehr viel. Natürlich auch, weil Unternehmer natürlich ganz anders auch von ihrem Auftreten und so weiter da direkt
sind. Ich würde aber da ganz gerne nur was dazu sagen, zu dieser Bündellogik oder Machtkampf in der ÖVP, weil ich das jetzt an sehr vielen anderen Medien so lese. Da wird jetzt ein bisschen was draus gemacht, im Sinne von die ÖRB, Michael Leitner hätte jetzt den Wirtschaftsbund oder die WKO abgeschlachtet. Also so ist es ja nicht, weil im Endeffekt war ja die Ablehnung oder die Kritik an Harald Mara so viel breiter als nur jetzt Wirtschaftsbund gegen ÖRB. Und natürlich, man muss ja verstehen, die Logik war so, Journalisten rufen dann irgendwie von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ständig an. Also der Druck wird ja immer größer, dann auf jeden einzelnen ÖVP, also für jeden einzelnen Funktionär, der angerufen wird, der das von der Basis bekommt, der die Unternehmer am Telefon hat. Also der Druck war einfach generell auf die Partei so riesengroß, dass ich das jetzt ein bisschen relativieren würde, inwiefern da jetzt eine Strategie auch dahinter war, von der Michael Leitner und vom Stelzer, quasi die beiden ÖRB sind, da den Wirtschaftsbund zu entmachten. Das war einfach es ist nicht mehr anders gegangen, glaube ich.
Ja, das glaube ich nicht, aber es hält dir halt eher jemand die Stange, wenn du natürlich Teil des Machtzentrums bist. Das ist halt das Thema.
Mara war der letzte Mann von Sebastian Kurz.
Das war natürlich schon mit seiner Persönlichkeit, ein Mensch, der, finde ich, schon für Österreich, ich habe es auch im Leiter geschrieben, schon einen weiten Horizont hat, was sehr positiv auch zu sehen war, das muss man schon ehrlich sagen. Also da gibt es schon viele Menschen, die deutlich engere Horizonte haben und in wichtigen Funktionen sind, was oft schade ist. Aber das hat ihn natürlich oft auch abgehoben wirken lassen. Also ich glaube,
er wurde auch im Wirtschaftsbund, gerade in den Ländern, nie als richtiger Unternehmer wahrgenommen. Was gerade in der Wirtschaftskammer schon ein Thema
ist. Und es war ja schon bei seiner Bestellung, also begonnen hat die Frage, jemand, der eine Kommunikationsagentur hat, ist das sozusagen der richtige Vertreter für diese Kammer? Also, und es gab ja auch einige Analysen, nicht nur das, was ihm immer wieder auch als eher Lob oder also eher positiv ausgelegt wird, dass er eben so ein bisschen ein Mann von Welt und der sich angezogen hat, immer ein bisschen flippig, aber auch immer sehr auch Wert gelegt hat, wie das wirkt. So finden die einen schräg, die anderen haben das irgendwie immer auch ganz gut gefunden. Und trotzdem ist jetzt übrig geblieben, dass er eigentlich seinen Job bei der Nationalbank besser gemacht oder dass er dort besser hingepasst hat als Aufsichtsrat, dass er da irgendwie sich besser hingepasst hat einfach und bei der Kammer nie wirklich angekommen ist. Das hat vielleicht jetzt auch dazu beigetragen, dass natürlich die eigentliche Geschichte, von der wir ausgegangen sind, diese Gehaltserhöhungsthematik, ihn natürlich im Feinde dann überall gemacht hat. Er hat es einfach dann sich mit allen verschert, mit seinen eigenen Leuten, mit seiner eigenen Partei, mit den anderen Bünden und so weiter. Also es war dann eigentlich überhaupt niemand mehr da, der eben noch die Stange halten wollte.
Für mich ist der Treppenwitz, dass jetzt einer, der immer von Reformen gesprochen hat, darüber gestolpert ist, dass er keine Reformen gemacht hat. Und man muss auch sagen, es hilft auch nichts. Er war seit, in Summe waren es dann 7 oder 8 Jahre als Wirtschaftskammerpräsident. Das heißt, er hätte ja Zeit gehabt, auch mehr umzusetzen. Wie wohl man natürlich sagen muss, das ist jetzt keine leichte Organisation. Also eine Wirtschaftskammer zu reformieren, ist durchaus schwierig. Gibt sehr viel Beharrungsresistenz etc. Also föderale Struktur. Aber man muss ihm das einfach vorwerfen. Da hätte er wahrscheinlich schon einfach mehr vor der eigenen Haustür kehren müssen.
Und das ist auch ein gutes Stichwort, weil bei all dem Reden über Namen und über Abtreten, Machtzentren geht es ja eigentlich um eine ganz wichtige Frage, die auch uns immer sehr wichtig ist. Die Reform der Wirtschaftskammer, die Kritik an der Wirtschaftskammer, ist die überhaupt sofort gebannt, wenn der Kopf geht, sozusagen, wenn Harald Macher geht?
Die Hoffnung, glaube ich, haben viele in der Wirtschaftskammer, ja, dass jetzt mehr oder minder das Ende der Diskussion ist.
Naja, in der Wirtschaftskammer. Man hat ja schon gesehen, nach dem Tag des Rücktritts oder am Tag des Rücktritts, die Debatte ist ja geblieben und sie ist größer, fast genauso groß
wie. Es ist jetzt schon einmal ein bisschen, das geht uns schon zurück sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung, aber ich glaube, die Verärgerung bei den Unternehmen ist nach wie vor da. Wir machen heute jetzt gerade sehr viel mit anderen Fraktionen telefoniert, was die sich vorstellen. Die haben natürlich jetzt sind kein wirklicher Machtfaktor in der Wirtschaftskammer, weil die Wirtschaftskammer, der Wirtschaftsbund dort über 2/3 Mandate hat, aber es ist der Wunsch sehr stark da für Reformen und es ist schon die Erwartungshaltung da, dass jetzt auch wirklich was passieren muss im Sinne von Verschlankung. Wovon reden wir da? 5.800 Mitarbeiter. Es gibt ganz wenig Großbetriebe in Österreich, die größer sind. 1,3 Milliarden pro Jahr werden eingenommen mit Kammerumlagen und anderen Einnahmen. Also da reden wir wirklich von unglaublichen Beträgen und die Unternehmer haben das Gefühl, das ist eine Blackbox. Ich zahle da sehr viel rein. Ich weiß aber nicht genau, was machen die damit. Ich kriege überhaupt keine Aussage drüber, also keine Transparenz. Und man hat halt zum Teil, dass da wahnsinnig viel Bürokratie einfach ist und Selbstbeschäftigung.
Man fragt sich ja wirklich, wenn so viele Mitarbeiter sind, warum tun sie sich so schwer mit Transparenz und mit Aufschlüsselungen, wie sie Unternehmen weiterhelfen. Aber eins ist natürlich schon klar, die Kritik ist auch deswegen so laut, weil es den Unternehmen schlechter geht als früher. Das heißt, die Kammerkritik, das ist auch ein bisschen fast schon österreichische Folklore, aber jetzt ist sie wirklich
meine E-Mail Rade war bummvoll, ja, also das war schon so und es waren eigentlich nur kritische Mails, also mehr als 90% gegenüber der Wirtschaftskammer, ganz selten, dass einmal ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich ungerecht behandelt gefühlt. Das heißt, ja, 2 Wochen lang habe ich eigentlich gewartet, bis jetzt endlich ein Unternehmer sich meldet, der sagt, Moment einmal, Herr Hofer, so sind wir nicht. Ja? Und es gibt auch das und das. Heute habe ich endlich aus dem Burgenland ein riesenlanges Mail bekommen, wo jemand wirklich gesagt hat, wie toll das gemacht wird und wie großartig diese eine Abteilung ist und so weiter und so fort. Vielleicht beginnt das jetzt auch, dass man vielleicht jetzt aus der Deckung rauskommt und sich vielleicht auch jetzt mehr wagt, nach diesem Rücktritt zu zeigen, Moment einmal, dass man die Kirche im
Dorf. Aber welche Kritik kommt da am häufigsten? Also welche hörst du, liest du in den E-Mails am häufigsten und
also
welche hörst du, wenn
ich
du...
Ich höre eigentlich, dass es, also viele Unternehmer sagen zum Beispiel, ich würde gern bezahlen. Also das, mir geht's jetzt nicht, also jetzt rede ich von kleinen Unternehmen, wegen der 1.000 oder 2.000 Euro, die ich da im Jahr bezahle. Aber ich hätte gerne auch was Wertschätzendes zurück. Ja, das heißt, ich bekomme etwas, wenn ich hingehe und bitte sage. Aber ich bekomme sehr selten etwas, wenn ich nicht hingehe. Es gibt die Kritik, da gibt es halt eine eingefleischte Gruppe an Funktionären, die sich das irgendwie ausmachen. Und dann heißt es, die Mitglieder haben beschlossen. Aber die Mitglieder sind halt nicht nur diese kleine Gruppe. Also es geht um Transparenz. Es geht darum, dass man das Gefühl hat, die hängen sich permanent nur gegenseitig Orden um und haben mehr damit als sonst da keine anderen Sachen. Also da gibt's schon diese Art von...
Ich glaube, dass ganz viele Unternehmer oder gerade junge Startups etc., also ich glaube, dass auch diese Parteipolitik, also das ist in meiner Geschichte heute zur Kritik, dass jetzt weitergeht am Wirtschaftsbund Generalsekretär, also generell in der ÖVP, so wie geht es jetzt so wirtschaftspolitisch weiter, aber eben auch in anderen Fraktionen. Es gibt halt so viele Menschen, die sich halt einfach auch von der WKO nicht repräsentiert fühlen, weil sie einfach so parteipolitisch dominiert ist von der ÖVP und vom Wirtschaftsbund eben in der...
25% der Unternehmer nehmen überhaupt an den Wirtschaftskammerwahlen teil. Also von diesen 25%, knapp 15% wählen die ÖVP, also den Wirtschaftsbund. Das heißt, der Wirtschaftsbund wurde in Wahrheit von 15% der Unternehmer gewählt. Das ist
also
keine Legitimation.
Also heißt das nicht vielleicht auch, dass sowas wie die Pflicht, ich meine, das ganze Thema Kammer wieder jetzt in manchen Debatten auch schon noch einmal erweitert, also von der Wirtschaftskammer auf alle anderen Kammern ausgedehnt, ist vielleicht das Modell der Pflichtmitgliedschaft solcher Kammern überholt?
Das Problem ist, eine Pflichtmitgliedschaft führt zu einem Monopol, logischerweise. Wenn ich mich um meine Kunden nicht kümmern muss, bin ich wie ein Monopolist, auch wenn ich quasi dann vielleicht als Arbeiterkammer den ÖGB als Konkurrenz habe und die WKO hat die EV als Konkurrenz sozusagen, als Private. Aber eigentlich muss sie sich um ihre Kunden nicht kümmern. Und wie wir wissen alle, wie ein Monopol funktioniert, die Preise steigen und die Qualität wird gleichzeitig schlechter. Das ist halt einfach. Und das ist das Empfinden, was viele Unternehmen haben. Weil sozusagen nochmal um die Frage, was ist die konkrete Kritik? Die Großunternehmen von der Industrie, die sagt, Willi, wir zahlen zu viel. Da gibt es einzelne Betriebe, die sagen, die zahlen 15 Millionen im Jahr und haben das Gefühl, sie brauchen das nicht. Sie brauchen nicht einmal die Außenwirtschaft, weil sie groß genug sind, sich das selber zu organisieren. Wobei die wirklich von vielen gelobt wird. Und ich meine, es ist sicher auch Gründerservice. Es gibt viele, die auch im Land positive Sachen. Aber allein, wenn man sich die Zahlen anschaut, über 100 Bezirks- und Regionalstellen, 54 Präsidenten, Vizepräsidenten, über 13.000 Mandatare, 3.000 Obmänner und Stellvertreter.
Das ist ein ziemlich
großes Konstrukt.
Fast 50 Vizepräsidentinnen und Präsidenten.
Und das ist das Problem. Und wir haben ja letztens auch geredet, wie schaut es in anderen Ländern aus? Wie schaut es in Deutschland, in der Schweiz aus? Und dort ist das alles auf Freiwilligkeit. Dort ist es schlanker aufgestellt. Dort sagt man, man muss um die Kunden werben, um die Mitglieder. Und dann kommen die auch sozusagen. Und das ist sehr viel Unverständnis.
Bei der deutschen Handelskammer ist das ehrenamtlich. Die haben einen bezahlten Geschäftsführer, der natürlich die Organisation auf Schuss hält und schaut, dass das schlank und effizient hinhaut, aber die Unternehmerinnen und Unternehmer sind dort ehrenamtlich dort, zahlen sich auch die Reisen, wenn irgendwo welche Veranstaltungen sind, nutzen aber natürlich das Forum und können natürlich auch networken und so weiter und so fort. Das hat ja auch einen positiven
Effekt. Ich würde da gerne ein bisschen widersprechen, also nicht widersprechen, aber ich würde schon
nicht widersprechen. Das war gut.
Ich würde warnen, trotzdem auch davor, die Pflichtmitgliedschaft gibt es ja auch diese sozialpartnerschaftlichen, diesem Gewicht hat eben Gewicht, weil im Endeffekt, wenn so viele Unternehmen dann sagen, sie sind freiwillig dabei, dann gibt es natürlich dann schon auf der anderen Seite wieder dann bei Lohnverhandlungen etc. Die ewige Frage, schwächt man damit dann überhaupt die Sozialpartnerschaft, schwächt man sich dann nicht ein bisschen damit selbst? Also es gibt ja schon Argumente auch für die Pflichtmitgliedschaft.
Wobei man sagen muss, die wichtigste Rolle der Sozialpartnerschaft ist die Lohnverhandlung und die wird auf Arbeitnehmerseite von einem privaten Verein mit freiwilliger Mitgliedschaft gemacht, dem ÖGB.
Wo ich der Julia sehr recht gebe, ist, was natürlich schon durch die Stärke und dieser Interessenvertretung war immer durch dieses Modell sehr gestärkt und nur deswegen konnte ein Harald Mara und vorher auch mal früher noch ein Leitl immer wieder auch sehr selbstbewusst Kritik üben der Politik und an der Regierung. Und das ist natürlich auch eine Qualität, die natürlich wichtig ist, dass es da von dieser Seite auch immer wieder die mahnenden Worte gibt, das macht oder haben wir auch schon gehört. Deswegen ist ja genau das passiert, dass er jetzt so gestolpert ist, weil es einfach sich nicht ausgeht, wenn du ständig mahnende Worte loslässt und dich da selbst nicht.
Also ich glaube, die Kammer steht genauso da wie der Staat allgemein. Die Strukturen müssen verschlankt werden. Die Transparenz muss massiv erhöht werden. Ja, man muss möglicherweise auch das Kammerumlagesystem vielleicht auch ändern, denn tatsächlich, du hast ja schon gesagt, Jakob, die ganz Großen, die es eigentlich nicht brauchen, weil die ihre eigenen Zugänge haben zu Märkten und so weiter, die zahlen Millionen ein. Ja, und die Kleinen, die vielleicht mehr die Hilfe brauchen, die fahren mehr oder minder brav mit und haben kaum Großen.
Vielleicht nur zum Vergleich eine Zahl, die ich jetzt gehört habe, die sehr spannend ist. US Chamber of Commerce, die größte Wirtschaftskammer der Welt, sozusagen 3 Millionen Mitglieder, hat 200 Millionen Jahresbudget. Wirtschaftskammer Österreich, 600.000 Mitglieder, 1,3 Milliarden Jahresbudget. Also nur um mal so Relationen darzustellen.
Und bei diesem Jahresbudget ist ja noch nicht einmal alles dabei, weil das Jahresbudget, das sind ja, glaube ich, nur die Grundumlagen und so weiter und so fort. Aber was Gewerbestrafen
betrifft, das ist da drin. Dabei. Das ist bei den 1,3 ist das drin. Die 900 Millionen ist die Umlagen, die 950, deswegen war ein bisschen Verwirrung auch in den letzten Tagen, wie viel sie kriegen. Und bei den 1,3 ist das dabei.
Ist trotzdem sehr viel Geld.
Es ist jedenfalls sehr viel Geld und das führt mich zu meinem letzten Punkt. Der oder die neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich hat viel zu tun und muss sich da sicher mit vielen Problemen beschäftigen in der nächsten Zeit. Das führt mich einmal zur ersten Person, Martha Schulz. Das wissen wir jetzt, ist die interimistische Nachfolgerin von Harald Mara. Jakob, Sagen wir mal zuerst, was wissen wir über Martha Schulz? Naja,
sie ist eine sehr,
eine der vielen Vizepräsidenten.
Genau, sie ist eine der vielen Vizepräsidenten. Sie ist Seilbahn, also Familienunternehmen ist nicht nur eine Seilbahn, sie können, glaube ich, in Summe 5 Seilbahnen, mehrere Hotels etc. Mhm. Also wirklich in Tirol, in mehreren Zillertal, aber ich glaube auch in angrenzenden Tälern, mehrere, einen sehr großen Fremdenverkehrsbetrieb. Sie war jetzt bisher als Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin eher sozusagen, sie war eher eine, die sich sehr stark auf ihre Unternehmertum konzentriert und weniger aufs Funktionärstum. Deswegen war sie, was man so hört, jetzt auch nicht wahnsinnig begeistert, gleich das zu übernehmen, und hat auch schon angekündigt, sie möchte es nur interimistisch machen, weil sie einfach Unternehmerin ist und sich da sehr stark konzentrieren wird. Jetzt wird das sehr spannend natürlich werden, weil natürlich die Forderungen, also ich habe heute mit einem von einer anderen Fraktion, der hat gesagt, bis spätestens März müssen da konkrete Vorschläge sein und bis Sommer 26 müssten eigentlich Reformen da sein. Wie das jetzt zusammengeht mit ich mache das nur interimistisch, versus jetzt muss wahnsinnig schnell eine Reform kommen, ist wird spannend, man sehen, ne? Wird spannend.
Vor allem hast du ja, glaube ich, auch in einem der ersten Artikel geschrieben, dass diese interimistische Dauer auch durchaus 1-2 Jahre sein kann.
Ja, in Österreich hält ja nichts länger als ein Professorium.
Genau, habe ich dann doch wieder gehört, dass es eher um kürzere Phase geht. Was glaubt ihr alle, wie lang, wann haben wir also dann den nächsten offiziellen Wirtschaftskammerchef oder Chefin?
Also,
noch 26.
Also es war Plan, es ist wirklich schwer zu sagen. Es gab so ein bisschen den Plan, das wurde mir zugetragen, dass man mal jemanden holt für 1-2 Jahre. Mhm. Aber das war noch bevor dann fix die Entscheidung auf Martha Schulz getroffen ist. Und sie scheint nicht ganz so glücklich zu sein mit so einer Lösung, hat schon eher angekündigt, dass es kürzer sein soll. Und jetzt ist halt die Frage, eine dauerhafte Nachfolge, da gibt es halt ein paar Namen, wobei natürlich auch, also die Landeskammerpräsidentin von Oberösterreich galt immer als mögliche Nachfolgerin oder als wahrscheinliche Nachfolgerin. Gibt es nur 2 Probleme. Aus privaten Gründen scheint sie derzeit dann noch nicht das zu wollen. Und das Zweite ist auch beschädigt durch die jüngste Sache, weil natürlich sie auch bei diesen Funktionärs, bei der Entscheidung, die Funktionärsentschädigungen zu erhöhen, sie mitgestimmt. Ja, also es gibt derzeit keinen wahrscheinlichen Kandidaten. Weil was man nie vergessen darf beim Name-Dropping, was schon die Voraussetzung für den Präsidenten ist, das muss ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sein. Also es geht jetzt eigentlich kein Funktionär, weil oft Namen genannt wurden von Leuten, die zuerst in der Politik waren und jetzt in der Kammer sind.
Karl-Heinz Kopp zum Beispiel?
Ja, aber der hätte sozusagen über seine Frau ein Unternehmen und ist dort Geschäftsführer, aber zum Beispiel auch ein
Generalsekretär.
Das Generalsekretär ist kein Unternehmer. Mhm.
Also ich glaube ja, vielleicht sollte man sich überlegen, ich habe das jetzt in meinem Newsletter auch geschrieben, dass man generell einmal die Generalsekretäre viel stärker in den Fokus nimmt. Die leiten ja operativ tatsächlich das Unternehmen und die sind dafür da, dass das schlank, effizient und gut aufgestellt ist. In Wirklichkeit ist das ja so, dass der Präsident eigentlich ja eine Aufsichtsratsfunktion hat, wenn man das einen Unternehmer, eine Unternehmerin, die aber eher nach außen auftritt, vielleicht auch wirklich ehrenamtlich das macht, nicht finanziell lukriert, und der Generalsekretär
kriegt mehr operative.
Ist der tatsächlich operativ das macht, so wie es ja auch in den Innungen und so weiter ist. Mhm. Aber zurzeit ist es ja umgekehrt. Zurzeit sind die Präsidenten jene, die mehr oder minder das Sagen haben. Und ein bisschen hat man den Eindruck, der Generalsekretär ist quasi, ja, also ich sage mal, Hartmannsdorfer war 62 Tage Generalsekretär. Das war irgendwie eine Kurzparkzone, um dann weiterzuziehen in höhere Sphären und so weiter.
Was mich gut nochmal zum Schluss bringt zu Julia, Politik. Wir haben schon darüber gesprochen, es waren auch turbulente Zeiten für die ÖVP. Was glaubst denn du, was diese ganze Geschichte für Folgen innerhalb der ÖVP oder auch sogar in nächster Kreis in der Regierung haben können?
Also wie die Presse ja heute schon geschrieben hat, ist es einfach gerade sehr konkret jetzt auch in der ÖVP ein Thema, wie man sie wirtschaftspolitisch aufstellt. Also es ist tatsächlich jetzt einfach eine strategische Frage, die aus dieser Causa als Resultat hervortritt, dass die ÖVP ein Problem damit hat, wo und in welcher Person oder an welcher Stelle Wirtschaftspolitik tatsächlich irgendwie thematisiert wird, wo Akzente gesetzt werden, wo Tempo gemacht wird. Das war bis jetzt eben, glaube ich, im Selbstverständnis natürlich im Wirtschaftsbund und eben im Wirtschaftsbundpräsidenten. Jetzt Kurt Ecker wird jetzt auch da breit kritisiert haben, das Generalsekretär, dass er das zu wenig gemacht habe. Es kann in einer Form natürlich auch der Wirtschaftsminister, der Herr Hartmannsdorfer ist auch bekannt dafür, dass er gerne Akzente setzt, aber natürlich als Minister auch nicht wirklich die richtige Person, weil er zu wenige Kapazitäten dafür hat, Parteipolitik, also Wirtschaftsparteipolitik zu machen. Und das wird auch ganz offen jetzt in Gesprächen mit mir thematisiert, dass man da sich überlegen muss strategisch, wo und wann findet Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftspartei ÖVP eigentlich statt.
Weil die ÖVP muss wirklich fürchten, dass ihr dasselbe Schicksal, also der Florian hat das in seinem Leitartikel geschrieben, dass ihr das ein ähnliches Schicksal droht, dass sich die Unternehmer, jetzt haben sie sehr stark von der Wirtschaftskammer abgewandt, auch von der ÖVP abwenden, weil sie sich auch von der ÖVP als Unternehmer nicht mehr repräsentiert fühlen.
Absolut. Und das wird eigentlich die Frage sein, ob man das irgendwo auch, welche Persönlichkeiten oder welche, ob der Wirtschaftsbund sich da auch vielleicht neu finden muss oder neue Akzente setzen muss. Es braucht auf jeden Fall dieses Sprachrohr, wenn die ÖVP als Wirtschaftspartei und sie selbst bezeichnet sich ja als die Wirtschaftspartei so wahrgenommen werden will, dann muss sie das auch glaubhaft eben vertreten und eben nicht nur für das eigene Klientel, sondern halt generell für Unternehmer, Unternehmertum stehen. Und das wird eine Aufgabe, finden wir das auch strategisch jetzt nach Harald Mahrer neu zu positionieren.
Aber eine Frage muss ich jetzt noch, mir fällt gerade auf, dass wir es gar nicht erwähnt haben. Er hat ja eben auch, glaube ich, selbst immer wieder ganz gern betont im vergangenen Jahr, dass er bei den Regierungsverhandlungen im Winter so beteiligt war und unter anderem die Koalition mit der FPÖ verhindert hat. Genau das wirft man ihm ja in der industriellen Vereinigung vor allem vor.
Das wollte aber jetzt sagen, das kann man jetzt vorwerfen oder positiv sehen, je nachdem, wo man politisch steht. Aber
was bedeutet das?
Ja. Das wird bleiben oder das wird dann auch fehlen, wenn Harald Mahrer jetzt nicht mehr ist. Also er war auf jeden Fall ein wichtiger Verbinder, eben innerhalb der Sozialpartnerschaft, der eben mit allen trotzdem irgendwo Gespräche führen kann zwischen ÖVP, SPÖ und also das kann man ihm auf jeden Fall schon zugestehen, auch diese Rolle, die er da in den Koalitionsverhandlungen gespielt hat. Ohne Harald Mahrer und seiner Connection zum ÖGB oder zur SPÖ wäre auch jetzt Türkis-Rot-Pink nicht möglich gewesen. Also diese Verbindungsfähigkeit, dieses trotzdem mit allen irgendwie können, das kann man ihm schon zugestehen und das wird natürlich auch jetzt fehlen.
Ja, und die Frage wird eben auch sein, ob die Vertreter der Industriellvereinigung, der IV, da jetzt einen Aufwind spüren und mehr Einfluss in die Kammer hinein.
Ja, also das ist sicher, die haben sich ja schon geäußert und natürlich wollen sie da hier Veränderungen haben, wollen hier auch Einsparungen haben, dann auch durchaus zum Teil auch nachvollziehbar die Vorschläge, was das dann für die große Politik bedeutet, weil auch bei der IV war man dann auch nicht mehr ganz so glücklich, wie die Regierungsverhandlungen sich mit der FPÖ entwickelt haben, muss man sagen. Aber natürlich dort ist man traditionell eher so, dass man, dass die Standortpolitik als ganz wichtig gesehen wird, was in gewissen, aber man sieht auch diese Problematik mit der FPÖ, mit dem ganzen Thema, wir sind ein exportorientiertes Land und dass das schwierig ist für uns, wenn wir so mit Festung Österreich agieren etc. Was von Harald Mahrer bleiben wird, ist, man kann sagen, vielleicht, das wäre die positive Lesart, dass jetzt dieser ganze, sein Abgang im Schrecken sozusagen dazu führt, vielleicht, dass wirklich bei der Kammer Reformen passieren, dann bleibt was von ihm, vielleicht nicht direkt, aber indirekt, dadurch, dass er halt mit einem Knall gegangen ist.
Vielleicht auch auf die komplette Sozialpartnerschaft überspringt, also mehr oder weniger der Reformfunke, jetzt nicht der Rücktrittsfunke, aber der Reformfunke. was wir völlig vergessen haben, ganz am Anfang, und das wird uns dann irgendwann wieder einholen, war ja das Timing des Bekanntwerdens ja auch immer in Verbindung mit den beginnenden Kollektivvertragsverhandlungen im Handel ein Thema, und die sind jetzt so in den Hintergrund geraten, aber irgendwann wird dieser Kollektivvertrag in den nächsten Tagen und Wochen tatsächlich abgeschlossen werden und dann werden wir schon sehen, ob es hier Auswirkungen gegeben hat, ob die jetzt da tatsächlich sich zurückhalten, weil sie wissen, dass die öffentliche Kritik relativ schnell, relativ aggressiv und laut wird, oder ob es heißt, super, da wird die Wirtschaftsseite ist geschwächt, es lebe die Gewerkschaft, ich weiß es nicht.
Apropos die 4,2%, die dann halbiert wurden und als Mogelpackung sich herausgestellt haben. Was ist da jetzt eigentlich der Status?
Die Mogelpackung steht.
Letzter Status ist immer noch 4,2% ab Juli. Wir werden sehen, was Frau Schulz dazu sagt, ob es da Änderungen gibt. Aus Tirol hat man jetzt schon gehört, da ist man dafür, dass man das jetzt wirklich auf 2,1% gesamtjährig reduziert. Also fürs Jahr 26 wären dann immer die 2,1%, aber durch diesen Effekt für 27 dann nicht das höhere Basisniveau.
Also ich gehe stark davon aus, dass sie einfach diesen Mechanismus abschaffen und sich an anderen Kollegen
Ich finde, die Landwirtschaftskammer macht es elegant. Die sagt, wir machen es wie die Beamten und das ist für uns eine ähnliche Situation. Sind auch nicht dem Markt ausgesetzt.
Und man ist immer im gleichen Jahr.
Also das finde ich schon tatsächlich okay, dass man sich da einfach ganz transparent sagt, so, wir machen es genau so. Und dann wissen wir im Vorhinein.
Man muss ja sagen, es ist ja so, dass diese Begründung, ja, wir laufen immer nach und wir haben ja 2,75% weniger als in den vergangenen Jahren bekommen, ist ja nicht komplett vom Tisch zu weisen oder von der Hand zu weisen, aber trotzdem, wie du es dir so schön geschrieben hast,
es ist halt
nicht von Unfall, es gibt halt auch Zeitpunkte, wenn etwas richtig ist. Es gibt Zeitpunkte, wo etwas nicht geht und das muss man auch sagen, allen Mitarbeitern der Wirtschaftskammer, die sich auch bei uns melden und sagen, hey, ihr seid unfair, wir haben doch jetzt in den Vorjahren verzichtet, warum müssen wir jetzt wieder verzichten? Ja. Muss man sagen, ja, ich verstehe das Problem aus deren Sicht, aber sie müssen verstehen, dass es einfach nicht geht in der Phase, in der wir uns derzeit befinden, wirtschaftlich, staatsfinanzenmäßig etc., jetzt einfach eine so hohe Erhöhung zu nehmen. Und deswegen wäre halt natürlich eine Umstellung das Wichtigste und Eleganteste.
Ihr Lieben, die Zeit schreitet schnell voran. Wir merken, es ist wahnsinnig viel Stoff in der Geschichte. Nicht umsonst haben wir uns der auch so viel gewidmet. Danke, dass ihr da wart. Ich glaube, wir werden sicherlich noch einige Male über das Thema diskutieren.
Danke dir.